Liebe Huntswiler, Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Mit dem Gruß grüße ich euch daheim, wo ihr auch sitzt vor den Bildschirmen oder auch wenn ihr die Aufnahme nachher weitergebt. Ich grüße euch alle, der Gruß bleibt frisch, weil es ein Gruß vom Herzen ist. Er kommt jeden Tag neu, wenn ihr nochmal schaut, zu euch ins Zimmer. Gott ist gut, sein Wort ist wahr. Es wirkt in unserem Leben. Steht doch schnell auf daheim, wo ihr gerade seid. Streckt euch richtig durch und ruft, Gott ist gut. Sein Wort ist wahr. Es wirkt in unserem Leben. In der Bibel steht etwas, was wir uns nicht, vergessen, dass wir unsere Fröhlichkeit uns nicht lassen. Es heisst dort, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Früh suche ich sein Angesicht, dien ihm, wenn sein Tag anbricht. Fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Ja, wir nehmen euch jetzt einfach in den Gottesdienst hinein. Wir freuen uns, dass Annette und ich dafür bei euch da sind, in eurer Gemeinde drüben. Und Annette wird euch jetzt berichten, wie sie es jetzt auf der Straße lebt. Sie ist ein bisschen so eine Lockdown-Überwinderin. Sie geht gleich auf die Straße. Und ich freue mich, dass wir euch die Zeugnis dürfen in eures Heim mitgeben. Danke vielmals. Annette, kommst du führen?
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Betonung liegt bei mir auf dem zweiten Teil, er wird's wohl machen. Nachdem unsere Gemeinde, wie euer Gemeinde, die Türen hat müssen schliessen, hat auch der Einsatz am Freitag die Türen geschlossen. Aber genau an dem Freitag hat mein Sohn, der Simeon, und seine Frau mich gefragt, Annette oder Mutti, wir hätten jetzt Zeit, um auf die Straße gehen. Und ich habe gesagt, Halleluja, weil allein hätte ich mich irgendwie auch nicht traut, weil ich nicht genau gewusst habe, was erwartet mich in der Stadt. Und wir sind an dem Freitag gegangen und es ist alles normal gewesen. Die Stadt ist normal bevölkert gewesen, wir haben einen guten Einsatz gehabt, aber der nächste Freitag, ohne Leute in der Stadt, ohne Autos, und ich bin erschrocken. Weil das habe ich noch nie erlebt, seit ich da in der Schweiz bin, eine menschenleere Stadt. Und sind auch keine Leute da gewesen zum Ansprechen. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir haben gebeten, dass Gott uns einen Ort zeigt, wo wir dann der nächste Freitag hergehen können. Und es ist uns eingefallen, es gibt einen wunderschönen Park, gerade hinter dem Bahnhof. Und in dem Park ist alles fast wie normal gewesen. Wir haben dort Leute angetroffen, die ruhig gewesen sind, die sich ansprechen lassen haben. Und ganz interessant, ich bin mit der Sarah, ein älterer Morgenansprecher. Er ist 70, hat er uns gesagt. Und Sarah hat gemeint, sollen wir wirklich so einen alten Mann ansprechen? Die sind doch eher ablehnend. Und das Schöne ist, der Mirko ist von Anfang an offen gewesen fürs Evangelium und hat sich für Jesus entschieden und seine nächste Frage war, wo ist deine Gemeinde? Und ich bin ganz erstaunt und er hat dann so ein bisschen gelächelt, ja klar, Gemeinde haben jetzt zu, aber ich will kommen. Schreib mir bitte die Adresse auf von der Gemeinde. Ich schrieb Badener Straße 808 und er hat es mitgenommen und gesagt, wenn die Gemeinde wieder aufmacht, ich komme. Also Hoffnung für unsere Gemeinde. Es werden Leute nach dieser Zeit kommen, die jetzt schon eine Sehnsucht haben, in eine Gemeinde zu gehen. In dem Park ist noch etwas passiert, wo ich mir nicht gewünscht hätte. Und zwar, wir laufen ruhig durch den Park, plötzlich hinter mir zwei Polizeiautos, die durch den Park fahren, zum Kontrollieren, ob sich die Leute auch dran halten. Sie fahren ein Stückchen aus dem Park raus und parkieren. Und mein Gebet war, Herr, lass die Polizisten in dem Auto sitzen bleiben. Weil wir haben gerade erst angefangen, wenn die jetzt durch den Park laufen, dann okay. Ich habe so hinten geschaut ein paar Mal und sie sind tatsächlich sitzen geblieben, eine riesen Freude gehabt und haben jemanden angesprochen. Auch der Mann war sehr offen gewesen und wir sind so im Gespräch drin gewesen. Ich habe nicht gehört, dass die mit ihrem VW-Bus plötzlich hinter uns angehalten haben, ausgestiegen mit Vollmontur Und neben uns hat es ein Bänkli gehabt, wo zwei Leute sehr eng nebeneinander gesessen sind. Und eigentlich ist das ihr Ziel gewesen. Sie sind ausgestiegen und haben gesagt, könnten Sie bitte Abstand halten? Und dann sagt die Frau, ja, aber wir sind befreundet. Dann hat der Polizist gesagt, aber das ist ein öffentlicher Park. Wenn Sie sich nicht dran halten, wird der Park geschlossen. Und dann ein Polizist kommt zu uns und dann fängt er plötzlich an, sein Herz auszuschütten. Er erzählt uns, wie schwierig das für ihn ist, er sei verlobt und müsste sich jetzt dran halten. Und ich bin mir vorgekommen, wie wenn jetzt jeder einfach könnte Gott sein Herz ausschütten. Wir haben ein super Gespräch gehabt mit der Polizei. Sie haben uns noch ein paar gute Tipps gegeben. Dann sind sie weiter und ich habe ja das Gespräch angefangen gehabt mit meinem Mann. Und haben das wieder aufgenommen und haben gesagt, du, wir sind gerade mittel drin gewesen. Und haben gesagt, das stimmt, machen wir weiter. Auch er entscheidet sich für Jesus und dann sagt er, danke, liebe Frau. Und er sagt, ich bin da nicht. Dann sagt er, nein, danke, liebe Frau. Und das hat mich so bewegt, weil in der Zeit suchen Menschen wirklich noch mal Halt. Sie suchen noch jemanden, der auch mit ihnen redet. Und wir haben am Anfang peinlich drauf geschaut, den Abstand zum Einhalten. Wahrscheinlich immer 4 Meter sogar noch eingehalten. Und meistens haben die Leute uns während im Gespräch gesagt, sie können schon näher kommen. Ich habe keine Angst. Und ich freue mich einfach, dass Gott für mich geschaut hat, weil er hat gewusst, ich gehe gerne auf die Straße. Schon bevor ich daran denkt habe. Also befehlt eure Wege Gott und er wird es auch für euch gut machen.
Danke vielmals, Annette. Ja, nimm's mit, nimm's mit. Das gebe ich gerne mit. In der Zeit, wo wir jetzt Ausnahmezustand haben, habe ich angefangen, jede Woche so einen Gruß zu schicken. Und ich weiss, viele von euch haben diesen Rundbrief, aber einige haben ihn nicht. Und vielleicht denken sie, ja, ich bräuchte jetzt auch noch so eine Ermutigung. Ihr seht auf der PowerPoint unter die Adresse von mir eingeblendet. Ausnahmezustand, wakeupschore@gmx.ch. Also wenn ihr mir ein E-Mail schickt, dann will ich euch in Zukunft den Gruß für die Woche auch zustimmen. So, jetzt geht's los. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich da dem Ort von uns zu darf sein. Ich bete dich an, ich danke dir für die Stühle, die da stehen, wo ich ja, die Leute gesehen habe, die in die Gemeinde kommen, da hinten die älteren Leute, da die Sänger, da vorne die, die etwas zu sagen haben, die Kinder. Und ich freue mich, Jesus Christus, dass ich weiss, das wird wieder kommen. Und es wird noch grösser sein. Es wird grösser sein, weil wir dich bitten, dass du die Erschütterung, die du in die Schweiz durchgehst, jetzt brauchst, dass es eine Erschütterung ist zum Leben. Dass alles abfällt, was nicht zu uns gehört. Dass wir bereit sind, zum Buß zu tun und dass wir bereit sind, das neue Leben in uns aufzunehmen. Herr Jesus, mach du uns in Hunschenzwil eine segnende Gemeinde. Gib du unserem Land, der Schweiz, ein Effort in die richtige Richtung. Wir segnen den Bundesrat, Kantonsräte, Ständeräte, Nationalräte, unsere Gemeinsräte und bitten dich, dass sie hören auf dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich habe euch etwas mitgebracht heute Morgen. Ein Experiment. Und das Experiment, das hat mit einem Stecker zu tun. So ein Stecker ist ein hochentwickeltes Ding, wo wir in der Schweiz haben. Das heisst ein T13-Stecker. Das ist, die Namen da vorne sind schön eingekleidet in Kunststoff. Es hat eine richtig brillante Form. Und so ein Stecker hat jeder von uns daheim. So ein Stecker, man kann ihn streicheln. Das tut mir jetzt gar gut, muss ich sagen. Man kann so einen Stecker aber auch einfach ein bisschen schwingen. Macht auch Spass. Aber jeder von uns weiss, ein Stecker heisst Stecker, weil er noch einmal eingesteckt werden muss. Nehmen wir mal etwas, was wir einstecken. Nehmen wir schöne Orangen. Ich stecke jetzt den hier ein. Ah! Und das gute Gefühl für den Stecker. Mann, so viel Vitamin C auf ein Touch. Es ist ein bisschen feucht, aromatisch. Aber sonst bringt es eigentlich nicht viel. Es ist... Ja, So ein bisschen Wellness, würde ich sagen. Aber der gehört natürlich nicht zu dir. Ziehen wir wieder raus. Dann habe ich da noch das Weltwissen mitgebracht. In der Form von einem Buch. Das Weltwissen ist natürlich auch etwas. Da müssen wir mal schauen, ob wir da auch einstecken können. Es braucht ein bisschen mehr Kraft. Aber wenn man Kraft hat, kann man es einstecken. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist voll zu trocken da drin. Ja, aber es ist irgendwie so ein Knäckebrotgefühl, wenn man so, ja, das steckt, spürt sozusagen die Seite. Das ist, mal, es regt doch an, es regt doch an. Ja, und da kann ich euch versprechen, alle 100 Jahre kommt ein Buchwurm vorbei, schleicht über die Steckpole hinein, und das gibt so ein, ha, ich habe etwas verstanden. Aber jeder von uns weiß natürlich, hey, der Stecker passt nicht zu dem Buch. Es muss etwas Besseres geben. Und das ist auch so. Die, die Stecker geplant haben, die haben auch eine Steckdose geplant. Die seht ihr da. Eine richtig schöne Steckdose. Und der Stecker, man höre und staune, der passt genau da rein. Und merken die, was passiert, wenn man den Stecker am richtigen Ort einsteckt? Es kommt Kraft durch das Kabel. Es kommt Kraft durch das Kabel und entzündet etwas. Es bewirkt etwas, es füllt den Raum aus, es geht Energie durch, es gibt eine totale Veränderung. Die Lampe, wo vorne kein Strom geht, die ist einfach da gewesen. Sinnleer sozusagen. Aber sobald man den Stecker einsteckt, geht das Leben eigentlich los für die Lampe. Ich will, dass ihr den Gedanken vom Einstecken und vom Passen, dass er einfach mal im Hinterkopf behaltet. Ja, ihr seht es gerade auf der Folie. Ich nehme euch mit in eine ganz bekannte alte Geschichte. Es ist die Geschichte von Noah. Ihr kennt ihn ganz bestimmt. Der Noah seine Geschichte habe ich seit langem mal wieder in der Bibel gelesen. Ich habe hauptsächlich lese ich da vorne im Neuen Testament. Aber es hat mich irgendwie gereizt, vor ein paar Tagen, ja, schon ein paar Wochen her, mal wieder da vorne zu lesen. Und dann habe ich den Noah entdeckt. Und der Noah hat mich fasziniert, weil er seinen Glauben bei Gott eingesteckt hat. Und es hat etwas ganz Gewaltiges ausgelöst. Die Bibel sagt über den Glauben, der Glaube ist eine Wirklichkeit von dem, was man hofft. Und es ist ein Überfühltsein von den Sachen, die man nicht sieht. Wenn man es Hochdeutsch sagt, heisst es, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Überfühltsein von den Dingen, die man nicht sieht, also nicht mit den Augen sehen kann. Ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen einzudeutschen und einfach nachformuliert. Das heisst, durch den Glauben haben wir eine Verbindung in Gottes Wirklichkeit. Im Glauben erkennen wir Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, und sie sind doch real. Sie sind gleich real. Jetzt habe ich den nochmal gekürzt, und der Satz heißt, denn durch Glauben erkennen wir Gottes Wirklichkeit als Realität für unser Leben. Haltet mal auch das im Hinterkopf, wenn ihr durch die Geschichte mit mir, mit Jonah, mit Noah durch die Geschichte geht. Die Geschichte von Noah findet ihr im Alten Testament, im 1. Mose, und zwar umfasst das Kapitel 6 bis 8. Der Noah stammt aus einer Zeit, wo die Leute noch viel älter geworden sind als heute. Also 6, 7, 8, 900 Jahre sind gar kein Thema gewesen. Also wir werden sozusagen im Babyalter. Aber wenn die Teenager gewesen sind, sind schon 350 Jahre alt gewesen. Also die Leute sind viel älter geworden, und einer, der Methuselah, der ist sogar 969 Jahre alt geworden und gilt als der älteste Mensch in der Geschichte. Zeitgenossen von Noah, obwohl die Welt erst sehr jung war, haben mit Gott nicht mehr so viel am Hut gehabt. Obwohl die Schöpfung erst ganz kurz zurückgelegen ist, haben die Leute sich mehr und mehr von Gott abgesandt. Sie haben mit Gott nichts mehr zu tun haben. Sie haben einfach Gott la Gott sein wollen, und sie haben auf der Erde handeln. Es hat unter diesen Leuten Gottlosigkeit, die sind echt böse gewesen. Also wirklich böse. Und es hat andere gegeben, die haben einfach ihr Leben so gelebt, wie es war, aber haben mit Gott nichts zu tun haben. Der Gipfel aber ist der gewesen, dass einige von den Erdbewohnern, von denen, die Gott geschaffen hat, angefangen haben, mit Geistwesen intim zu werden. Sie haben verkehrt mit Geistwesen, mit gefallenen Engeln und haben Nachkommen gezeugt. Und daraus sind Menschen entstanden, die halb Mensch waren, halb Geistwesen, sie waren grösser als die Menschen. Und das war für Gott ein Gräuel. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist aus der Schöpfung, die Gott geschaffen ist, kommt etwas Neues rein, wo der Mensch mit der unsichtbaren Kraft und der Macht in Verbindung bringt. Die Erlösung von Jesus Christus ist in dem Moment vom Spiel gestanden. Jesus Christus hat viele Jahre später kommen, dass er Menschen rettet von ihrer Sünde. Was ist jetzt aber, wenn plötzlich Menschen mit Geistwesen zusammengehen? Also die Erlösung von Jesus Christus für den Menschen ist auf dem Spiel gestanden. Und so hat Gott beschlossen, dem ein Ende zu machen. Vom Noah wissen wir weiter, dass er wird in der Bibel als Prediger von der Gerechtigkeit bezeichnet. Noah war es nicht egal, dass er gesagt hat, ich bin gläubig und die anderen nicht. Sondern er ist zu den Nachbarn gegangen. Er ist auf den Dorfplatz gegangen. Und er hat predigt. Er predigt Gerechtigkeit Gottes. Richtet euch wieder aus auf Gott. Richtet euch wieder aus auf Gott. Ihm sind die anderen nicht egal gewesen. So wie es aussieht, haben aber die Leute nicht auf den Noah gelassen. Das hat eben dazu geführt, dass Gott gesagt hat, ich mache dem Treiben ein Ende. Ich starte einen Neuanfang, und zwar mit dem Jonah, mit dem Noah und seiner Familie. Und er hat zum Noah gesagt, bau dir eine Arche. Ja, das ist, man sagt das so, bau dir eine Arche. Aber das war ein riesen Kasten gewesen. Stellt euch mal vor, der Noah kommt heim und sagt seiner Frau, du, Rüebli ist fertig, deine Rande kannst du auch vergessen, ich baue jetzt in deinem Vorgarten da eine Arche. Und das war ein riesen Koloss gewesen. Der Noah, wo er angefangen hat, die Arche zu bauen, ist 500 Jahre alt. Ich muss euch das vorstellen, 500 Jahre. Und Gott hat zu ihm gesagt, und das lesen wir in 1. Mose 6, Vers 18, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren. Also, der Auftrag ist klar formuliert. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Wochenende, wo er da geschafft hat. Der Noah hat 100 Jahre an der Arche gebaut, bis sie fertig war und die verladen sind. In der Bibel steht, denn an dem Tag, wo er fertig war, hat Gott die Tür geschlossen. Gott hat die Tür zugemacht zur Arche. Gott hat die Tür zugemacht und dann ist etwas passiert, was er den Leuten die ganzen 100 Jahre predigt, gesagt hat, kommt in die Arche und ihr werdet gerettet. Kommt in die Arche und ihr werdet gerettet. Und dann ist niemand gekommen, außer seine Familie und die Tiere. Und Gott hat die Türen zugemacht. Und dann hat es angefangen zu regnen und der Boden ist aufgegangen und hat das Wasser hergegeben. Wortwörtlich steht dort in 1. Mose 7, Vers 10. An diesem Tag brachen alle Brunnen in der Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Ein schrecklicher Moment, weil das ist zu gewesen. Die Leute haben keinen Zugang gehabt in die Arche. Am Anfang haben sie vielleicht noch gedacht, ja, Frauen in der Sonnenschirm rein, es regnet. Aber dann haben sie gemerkt, es kommt immer mehr. Der Boden hat plötzlich das Wasser nicht mehr geschluckt, sondern hat es hergegeben. Die Quellen haben viel mehr Wasser gegeben. Der Himmel hat sich aufgetan, überall ist Wasser hergekommen. Aber die Arche ist zu gewesen. Und dann lesen wir in 1. Mose 7, Vers 22 und 23. Alles, was auf der Erde lebte, starb. So wurde alles, was auf dem Erdboden war, vom Mensch an bis zum Vieh dahingerafft. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Noah, also Family Noah, ist rettet sie. Sintflut ist für viele überraschend. Überraschend, wenn man sich das vorstellt. 100 Jahre hätte Noah davon predigt. 100 Jahre. Und doch ist sie überraschend da gewesen. Niemand hat gedacht, dass es jetzt wirklich kommt. Aber Noah hat im Glauben, wie Gott eingesteckt hat, es gewusst. Der Noah ist mittlerweile 600 Jahre gewesen, als Gott die Rettungsaktion durch ihn gestartet hat, für die Tiere und seine Familie, um in die neue Welt überzusetzen. Der Noah hat Gott geglaubt und das hat ihn gerettet. Der Glaube ist ein wunderschönes Geschenk. Er ist schön und wer, der glaubt, erlebt Wunder. Glaube ist ein wunderschönes Geschenk. Das ist ganz wichtig. Wie jeder von euch so einen Stecker daheim hat, ist jedem Mensch es möglich zum Glauben. Der Mensch hat seit der Schöpfung die Eigenschaft zu glauben. Es kommt aber darauf an, wie setzt sich du dir ein? Es kommt darauf an, wie setzt sich so ein Stecker ein? Die einen sind enttäuscht, weil sie schon so oft irgendwo eingesteckt haben und es hat nicht funktioniert. Andere sagen, nein, das interessiert mich nicht. Aber, und da hoffe ich jetzt ganz stark auf dich, dass du deinen Glauben, deinen Stecker noch hast, wenn du auf der Suche bist und heute zulässt, dass du am richtigen Ort einsteckst. Und andere, die den Stecker schon wieder rausgezogen haben und versucht haben, in Bananen oder was auch immer einzustecken, dass sie umkehren und ihren Stecker wieder bei Gott einstecken. Bei Gott ist die passende Steckdose für deinen Glauben. Wer bei ihm einsteckt, erlebt Breite, Höhe, Länge und Tiefe. Und das ist ein riesiges Erlebnis. Gehen wir zurück zu Noah. Was hat der Glaube oder was hat der Glaube von Noah besonders ausgezeichnet? In Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben baute Noah die Arche, als er die göttliche Weisung über das empfangen hatte, was noch nicht zu sehen war. Danke zurück an den ersten Vers, den ich euch gesagt habe, Hebräer 11, 1. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben erkennen wir Gottes Wirklichkeit als Realität für unser Leben. Okay, aber was ist jetzt das Besondere, was Glaube von Noah ausgezeichnet hat? Fragen wir noch gerade selber. Noah! Ja? Noah! Sag uns doch, was hat dein Glauben ausgezeichnet? Na, das ist ganz einfach, Matthias. Glaube heißt sich vorzubereiten. Was? Vorbereiten? Aber hast du denn gewusst, was dich erwartet? Hast du schon mal eine Sintflut gesehen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Matthias. Was da kommt, dass alles versauft und untergeht und stirbt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber Noah, wie hast du dich denn können vorbereiten? Was ist denn die Grundlage gewesen? Auf was hast du dich verlassen, wo du die Arche gebaut hast? Matthias, ganz kurz, allein auf die Grundlage von dem, was Gott jetzt gesagt hat, allein von dem, was Gott sagt. Du hast 100 Jahre den Ding gebaut, allein auf die Zusage oder auf der Grundlage von Gottes Wort. Ja, du wolltest wissen, was mein Glauben auszeichnet. Ich habe es gesagt. Glauben heisst, sich vorzubereiten. Glauben heisst, wenn Gott mir etwas sagt, das auch zu tun. Aber Noah, jetzt mal ehrlich, was wäre denn gewesen, wenn du an der Arche 200 Jahre gebaut hättest? Matthias, dann wäre es halt so gewesen. Dann wäre es halt so gewesen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Noah, danke vielmals für das Gespräch. Danke. Glauben, ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, Glauben heisst, sich vorzubereiten. Wer an Gott glaubt, wie lange auch schon, aber wer an Gott glaubt, bekommt immer wieder in seinem Leben Anstöße, sich vorzubereiten. Die Bibel sagt, Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, weil lebendiger Glaube ansprechbar ist. Auch dein Glaube. Wenn du mit dem inneren Mensch auf Gott hörst, wenn du sagst, ich glaube, dann wird Gott dir von Zeit zu Zeit Hinweise geben, wie du dich kannst vorbereiten. Ein praktisches Beispiel. Vor einigen Jahren bin ich bei uns oben in Zürich Höng durch den Wald spaziert. Es war ein Samstag, am Sonntag war es Taufe. Und ich hatte zwei Täuflinge in der Rüssel. Und ich habe gewusst, ich mache mich jetzt bereit, Herr, ich gebe dir jetzt ein paar Stunden Zeit, ich gehe noch einen längeren Spaziergang, gib mir die besten Verse für die zwei Täuflinge. Nach 10 Minuten habe ich die zwei Verse gehabt. Aber ich wollte doch einen längeren Spaziergang machen. Aber Gott hat mir die einfach gegeben. Und ich habe gesagt, danke Herr, habe sie notiert und habe heim. Und dann habe ich in meinem Herz ein Pochen gehabt. Das gibt es nicht, aber ich habe so ein Pochen gehabt, einen Moment auszuharren. Und dann habe ich das ganz stark in mir gespürt, dass Gott sagt, ich habe dir noch zwei Bibelverse. Und ich sage, was? Und dann hat er mir so in der Nacht gesagt, morgen werden sich deine Schwiegereltern taufen. Meine Schwiegereltern haben erst nach langem Ringen, nach viel Gebet und ich weiß auch nicht was, Einladungen, die sie abgelehnt haben, erst vor kurzer Zeit haben sie ihr Leben Jesus Christus gegeben und sie kommen aus einem Umfeld, aus einem Gemeindeumfeld, wo eine Glaubenstaufe absolut keinen Platz hat. Also sie sind sehr stark reichlich geprägt und jetzt der Gedanke, was mache ich jetzt? Aber auch diese zwei Verse habe ich ganz kurz nacheinander empfangen, habe sie aufgeschrieben, bin heimgegangen in mein Büro und habe 4 statt 2 Bibelverse notiert, habe sie eingeschweißt in so einer Folie, dass sie, wenn ich im Wasser stande, dass ich sie auch noch sagen kann, weil dann bin ich manchmal so nervös, dass ich sie muss bei mir haben. Der, der nicht heimkommt, hat gesagt, Annette, morgen werden sich deine Eltern taufen lassen. Und sie, aber sie war Feuer und Flamme gewesen, hat gesagt, gut, machen wir bereit. Und sie hat Ersatzkleider bereitgelegt für die Taufe. Sie hat für den Vater selbst von meinem ältesten Sohn genommen, weil ich sehr voluminös war und das wäre ihm gerade wieder runtergefallen. Und von ihren Kleidern hat sie für ihre Mutter bereit gemacht. Und dann ist der Sonntag gekommen. Ich war schon sehr früh an der Rüst gewesen. Alles reserviert, wie man das so macht, Führstelle und so. Und Danit hat gewartet, bis ihre Eltern zum Schwabenland kommen. Und dann sind sie mit dem Auto gute 3/4 Stunde bis an den Taufplatz gefahren. Und dann hat gesagt, während der ganzen Fahrt haben sie über Gott und die Welt geredet, über das Wetter und so weiter. Aber nicht über die Taufe. Nicht über die Taufe. Und dann sind sie auf dem Parkplatz angekommen. Jetzt ist der Weg vom Parkplatz ist jetzt wirklich nicht mehr sehr lang. Bis zum Taufplatz. Aber wo sie ausgestiegen sind und die Schritt losmachen Richtung Taufplatz, sagt mein Schwiegervater, also an ihrem Vater, das mit der Taufe ist wirklich interessant. Er hätte eigentlich, er müsste das jetzt dann auch machen. Und die Schwiegermutter, gerade auch, ja, ich eigentlich auch, am liebsten gerade heute. Wir sind vorbereitet gewesen. Ich sehe das da auf dem Bild. Mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter. Der 26. Juni 2006 ist eines von diesen Erlebnissen, die ich nie wird vergessen werde, das für mich so ein Glaubenserlebnis ist, das für uns als Familie sehr prägend ist. Vor allem jetzt im Rückblick, dass meine Schwiegereltern mittlerweile schon beim Herrn sind. Sie sind beide schon gestorben und sind durch die Türen durchgegangen und sie leben jetzt in der Ewigkeit vor Gott. Und darum ist das für mich so ein riesiges Erlebnis. Und Gott will, dass wir uns vorbereiten. Gott spricht zu uns. Tut euch da nicht zu viel schätzen. Gott ist ein Gott, der redet. Er ist ein lebendiger Gott. muss nochmal deutlich sagen, Glauben ist nicht ein Anstecknadel, den man rüberkommt, wenn ihr anständig lebt. Das ist es nicht. Nein, Glauben wird dann lebendig, wenn ihr euch einen Steck nehmt, euren Glauben nehmt und bei Gott einsteckt. Dann wird Glauben lebendig. Ich bitte Sie, bitte euch, beginnen Sie ein Glaubensleben. Stecken Sie am richtigen Ort ein. Erwartet Sie Ereignis. Erwartet, dass etwas passiert. Erwartet, dass es Veränderung hat für dein Leben, wenn du glaubst. Wie ist die Situation heute? Noahs Arche ist ein Bild auf die Rettungsaktion von Jesus Christus. Gott will, das sagt uns sein Wort, dass alle Menschen gerettet werden. Was damals mal die Arche war, das ist heute das Kreuz von Jesus Christus. Das Kreuz von Jesus Christus ist das, was früher die Arche war. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Jesus ist die Tür, die in der Arche zugemacht worden ist zu Gott. Und sie ist offen. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich durchgeht, der wird gerettet werden. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind, die wir behalten müssen. Zwei Sachen begrenzen das. Zwei Sachen hindern, dass man durch die Tür durchgehen kann. Das erste ist unser Sterben. Und das zweite ist, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ja, Jesus Christus kommt wieder. Wir müssen durch die Türen durchgehen, solange wir leben oder bevor Jesus Christus wiederkommt und der Zeitlauf beschließt. An dem Tag, wo wir gestorben sind, ist die Tür zu. An dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, kann man nicht nur sagen, ja, ich will auch noch. Nein, an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, ist die Tür geschlossen. Darum heisst es in der Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute, wenn du da drinnen merkst, dass du angesprochen bist, wenn eine Bewegung kommt, und du sagst, es ist dran, verstock dein Herz nicht. Du bist eingeladen, heute durch die Tür von Jesus Christus zu gehen. Jesus sagt, ich liebe dich, komm zu mir. Es ist noch Zeit von der Gnade. Weltweit sind Leute durchs Internet oder auf der Straße überall unterwegs und predigen das Evangelium, dass die Türen offen ist. Weltweit ist es wie zur Zeit von Noah. Der Noah ist unterwegs und sagt, hey, kommt. Und das ist heute genau gleich. Überall. Predigt im Internet, predigt in der Gemeinde, Zeugnis auf der Straße sind eine Einladung. Eine Einladung, wie das damals der Noah gemacht hat. Du bist bei Jesus herzlich willkommen. Also die Frage, wie können wir unseren Glauben bei Gott einstecken? Wie geht das? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Nein, du musst keine Arche bauen. Das wäre jetzt der Gipfel. Oder? So viele Vorgärten haben wir gar nicht zum Arche bauen. Nein, Jesus Christus ist ins Leben einladen durch ein Gebet. Das ist der Weg. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, schon alle Arbeit da hat. Du musst keine Arche bauen, sondern Jesus hat die Arbeit, die der Noah gemacht hat, die hat Jesus Christus da alle Mühe auf sich genommen und ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden und alles, was uns von Gott trennt, ist er gestorben. Alles, was kaputt ist, hat er ganz gemacht und gesagt, kommt zu mir und durch mich könnt ihr durchgehen und ihr seid gerettet. Wir können heute im Rückblick sagen, die Arche ist fertig gebaut. Die Erlösung ist vollkommen. Jesus hat alles gemacht. Es ist Zeit zum Einsteigen. Folgen Sie seiner Einladung. Verbindet euch mit dem Glauben in der Steckdose und steigen Sie ein. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wird man gerettet. Es ist ein Bekenntnis zu Gott. Das ist Einstecken bei Gott. Ich gehe davon aus, dass einige von euch schon länger mit Gott am Verhandeln sind. Ihr habt den Eindruck, das Gefühl oder die Bewegung, dass mit Gott das ist sehr schwierig und ja und so weiter. Ihr merkt, Gott ist an euch dran. Ihr verhandelt noch mit Gott. Vielleicht sagst du, oder vielleicht ist das der Grund, wieso du am Verhandeln bist, ich weiß ja noch nicht alles, ich weiß noch zu wenig. Oder ich weiß gar nicht, wie man in die Gemeinde gehen soll. Oder Darf ich denn nicht mehr mit meiner Freundin schlafen? Ich erzähle es einfach, wie es bei mir war. Als ich meinen Glauben wie Gott eingesteckt habe, habe ich noch viel Vorbehalt und viele Fragen. Ich habe nicht viel gewusst vom Glauben. Aber was ich gewusst habe, Gott liebt mich. Und das ist das, was ich dir auch weitergegeben habe. Gott liebt dich so, wie du bist. Nicht extra irgendwie künstlern, sondern Gott liebt dich in der Unterhose, er liebt dich im Vollanzug, er liebt dich, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht. Er liebt dich immer. Und das ist die Einladung. Er liebt dich. Das habe ich dort mal gewusst. Und ich habe ihn eingesteckt und jetzt wisst ihr was. Alle Vorbehalte, die ich hatte, sind weg. Alle Vorbehalte, die ich gegen Gott hatte, die sind weg. Zum Guten. Und das andere ist Fragen. Ja, Fragen habe ich heute noch. Ich frage Gott sehr oft an den unbequemsten Moment. Habe ich echt Fragen? Ich habe viele Fragen schon beantwortet, jetzt ist aber ganz etwas Verrücktes passiert. Wenn ich Gott eine Frage stelle und ich habe eine Antwort, fällt mir meistens schon eine Frage ein. Und Gott ist geduldig. Und ich habe es auch müssen lernen. Gott braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis ich reif bin für eine Antwort, aber ich bin mit ihm dran. Ich habe also heute noch Fragen, aber ich weiß, ich habe, wie Gott einsteckt, und ich komme an ein Ziel. Für dich ist es einfach der besondere Moment. Wenn du jetzt gerade spürst, dass das so ein besonderer Moment ist, du sagst eigentlich, ja, Matthias ist recht. Die Prediger, die ich bis jetzt gehört habe, jetzt ist reif. Ich bin reif, ich bin dran. Jetzt heisst es, aus der Orangen ausstecken oder aus dem eigenen Argument ausstecken und bei Gott einstecken. Dann möchte ich heute zu dir predigen wie der Noah. Wie der Noah, der von einem zum anderen gerannt ist. Von einem Haus zum anderen. Von einem Internet zum anderen. Und ich werde dir sagen, wie der Noah, komm heute zu Jesus. Nimm seine Liebe an. Komm mit ihm ins Reine. Er macht alles für dich wieder gut. Komm durch die Türen, bevor sie geschlossen ist. Wenn du die Chance heute ergreifen willst, habe ich da ein Gebet vorbereitet. Und ich bitte dich, wenn du diesen Schritt willst, wenn du einsteigen willst, wenn du durch die Tür von Jesus Christus willst, dann bete mir doch halblaut, dass du selber mit den Ohren hörst, das Gebet nach, wo wir jetzt zusammen beten können. Wir wollen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Du hast mir deinen Sohn Jesus Christus zur Rettung geschickt. Jesus, du bist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Du hast alles wieder gut gemacht. Bitte vergib mir meine Sünde und dass ich ohne dich gelebt habe. Erfüll mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Ja, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich stecke meinen Glauben in dem Moment bei dir rein. Ja, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, du bist mein Erlöser. Ich danke dir mit meinem Leben. Ich bin jetzt gerettet. Ja, jetzt bin ich gerettet. Lehre mich im Glauben, mit dir zu leben. Mach mich zum Werkzeug von deiner Liebe. Denn ich bin jetzt das Kind Gottes. Ich gehöre zu dir. Danke. Amen. Wenn du das Gebet betet hast von ganzem Herzen, dann will ich dir jetzt eine Einladung aussprechen. Ich weiß nicht, wie du zu dieser Predigt gekommen bist, aber ich sage dir, da in Hunschenzwil gibt es eine Gemeinde, die heisst Menschenfischer. Es ist nicht so gefährlich, es tut. Es ist eine Einladung für dich. Auf dem Internet schauen, Menschenfischer Hunschenzwil, und dann findest du eine Adresse. Und ich lade dich ganz herzlich ein, wenn das da vorbei ist, mit dem Lockdown und mit allen Sachen. Du bist herzlich eingeladen, komm da hin. Wir würden so gerne dein Zeugnis hören. Wir würden gerne hören, dass du das Gebet gesprochen hast. Wir würden dich gerne in unsere Familien aufnehmen, wo wir da sind. Wir würden gerne unser Leben mit deinem Leben teilen. Und wir würden dir den Halt geben, näher zu Gott zu kommen. Ganz wichtig. Jetzt bist du wiedergeboren, ein neues Kind. Das heisst, geh immer auf Gott zu. Lauf nie von ihm weg. Und wenn du davor laufst, kehr wieder um, wie Gott liebt dich immer. Er liebt. In dem Sinn sage ich jetzt mal Amen. Ja, Predigt ist fertig, Botschaft geht weiter, das bist du und das ist das, was ich euch heute mitgeben kann. Gott mit euch. Amen.